Das Jahr 2025 geht zu Ende und ein einfaches Jahr war es definitiv nicht. Wir lassen diese turbulenten Zeiten heute Revue passieren und blicken auch in die Zukunft. Was erwartet uns als Gesellschaft im Jahr 2026? Und welche großen und teils unheimlichen Veränderungen haben uns in diesem auslaufenden Jahr beschäftigt? Ich bin Daniel Retschezecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Große Runde heute hier im Standard-Podcast. Gleich drei Gäste hier zu Gast. Petra Stulber, stellvertretende Chefredakteurin beim Standard, ist hier. Grüß dich, Petra.
Hallo, Daniel.
Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard, ist ebenfalls hier und auch ein Gast, den die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gut kennen. Grüß dich, Erik.
Ja, grüß dich, Daniel.
Und der Chefredakteur selbst, ebenfalls hier heute im Podcast-Studio. Rund um Weihnachten ist das auch mal möglich, Gerold Riedmann. Grüß dich, Gerold.
Hi, grüß dich.
Ihr drei, 2025 war durchaus ein Jahr der Extreme, werfe ich jetzt mal so in den Raum. Wir wissen, ein wirklich extrem ungewöhnlicher Präsident, sagen wir es mal vorsichtig, hat das Weiße Haus zum zweiten Mal beehrt. Extrem chaotische Regierungsverhandlungen Anfang des Jahres liegen hinter uns. Extreme, leider kriegerische Konflikte in Teilen der Welt, extreme Wirtschaftsabschwünge und so weiter. Die Liste könnten wir wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde lang fortsetzen. Wenn ihr drei jetzt auf dieses Jahr blickt, wie würdet ihr es zusammenfassen? Was ist so der erste Gedanke, der euch kommt, wenn man zurückblickt?
Ich finde, es war ein Chaosjahr. Ein Jahr, in dem alles möglich war und alles, von dem wir dachten, dass es selbstverständlich ist, das mussten wir hinter uns lassen.
Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen, würde ich sagen. Also rein arbeitstechnisch ist uns nicht langweilig geworden, Gerold, Erik.
Nein.
Ich denke, wir hatten alle genug zu tun. Aber es war, wenn man es weltpolitisch sieht, wenn man es innenpolitisch sieht, wenn man es vom ökonomischen Standpunkt aus sieht, muss man sagen, alles ein Wahnsinn. Und es hat eigentlich sich überall irgendwie das Schlechte durchgesetzt oder nicht überall, aber es ist viel Negatives über uns hereingebrochen. Und das Positive war eher sehr, sehr selten gestreut.
Ja, wir sind hier in Europa auf einer Art von Insel, die hier von zwei Kräften hier auch attackiert wird. Einerseits Putin im Osten und Donald Trump im Westen. Und wir halten uns hier irgendwie an den fast schon einem halben Schiffswrack noch fest und hoffen, da irgendwie durchzukommen.
Ich finde es so interessant, wenn man auf dieses Jahr nochmal zurückblickt, es sind so viele Selbstverständlichkeiten. Und ich mache das jetzt noch nicht so lange, aber trotzdem, es gibt so einige Dinge, die ich mich in meinem Leben einfach gewöhnt habe. Die USA sind immer da beispielsweise. Oder gewisse Strukturen funktionieren einfach, die auf einmal aufgehört haben zu existieren oder vielleicht so gar nie da waren, aber man hat sie sich immer eingebildet. Es ist ein Jahr, wo man viel zurücklassen musste, oder? An alten Glaubenssätzen auch.
Auch an gesellschaftlichem Fortschritt. Ich bin Jahrgang, Baujahr 1977. Ich bin aufgewachsen mit der Debatte, dass ja auch gesellschaftliche Diskurse wie der Diskurs um Abtreibung und andere Themen, dass das weit hinter uns lag. Das wurde gesellschaftlich ausdiskutiert, abgewägt, gab es Gerichtsurteile dazu. Und dann ist das so auf die Idee, dass jemand den Supreme Court in den USA strategisch umbesetzen könnte, um dann grundsätzliche Errungenschaften der Gesellschaft zurückzudrehen und auch dabei auch gesellschaftliche Fortschritte im Sinne, dass ich meinen drei Töchtern plötzlich erklären muss, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sie sich mit einer weiblichen Form angesprochen fühlen können, sondern dass wieder in Frage gestellt wird, ob überhaupt dieses Gendern dann notwendig sind. Das sind alles Punkte, die hätte ich für, wie sagt man so schön auf Social Media, für 2025 nicht auf meiner Bingo-Karte gehabt. Aber darüber diskutieren wir und wir sehen einen grandiosen Backlash, der nicht nur von konservativen Kreisen, wo das ja übliche Realität war, sondern auch von sehr Rechten, von enorm Rechten, und da muss man ja auch immer wieder aufpassen. Deshalb sind auch Journalistinnen und Journalisten so vorsichtig im Formulieren, aber das sind auch manchmal rechtsextreme Kreise, die knallharte Ziele haben. In den USA, Erik, da bist du Spezialist, hast auch ein großes Stück im Herbst geschrieben. Mir ist nicht immer ganz klar, wer steuert denn da eigentlich, weil dass dieser rachsüchtige Donald Trump ist, der da allein agiert, das ist ja nicht der Fall. Da sind Menschen, die dahinter stecken, da gibt es einen großen Plan. Aber das sind schon Dinge, die jetzt für den Moment besorgniserregend sind.
Ja, ob es einen großen Plan gibt, darüber kann man immer diskutieren, oder ob Geschichte nicht einfach auch durch ungeplant geschieht, das macht es nicht besser, aber unberechenbarer. Ich habe noch einen anderen Gedanken. Ich bin Jahrgang 1963 und in meinen jüngeren Jahren als Journalist, das waren die 1990er Jahre, 1989, 90er Jahre, war so das Gefühl, die Welt wird besser. Und es ist jetzt wirklich, es gibt diese Geschichtstheorien über die großen Wellen. Und wenn du jetzt sagst, das Jahr 2000, wirklich die Jahrtausendwende, war so der Höhepunkt des Optimismus, wo das Internet erstmals diese Möglichkeiten geboten hat, der New Economy, die Börsen waren stark, die Demokratie schien sich durchzusetzen. Diese Jahrtausendwende war, haben wir gedacht, von nun, ja, jetzt ist das neue Jahrtausend, wird all das bringen. Stattdessen ging es bergab. Es begann bereits mit 9-11, dann kam die Weltfinanzkrise, dann kam nach und nach eine Krise nach der anderen. Und die große Frage ist, haben wir eine Welle, ist das eine 25-Jahr-Welle? Ist dieses Jahr 2025, war das vielleicht der Tiefpunkt und von da könnte es sich zumindest stabilisieren? Oder ist es eine 30-Jahr-, vielleicht sogar 50-Jahr-Welle und sind wir überhaupt erst in der Mitte dieses absteigenden Astes? Das wissen wir nicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt glaubt, dass ich euch meinen Jahrgang sage, dann seid ihr schief gewickelt. Nicht mal zu Weihnachten dürft ihr euch das wünschen. Das müsst ihr schon selbst recherchieren. Es ist aber auch völlig unwichtig.
Wir werden es nicht outen.
Es ist völlig unwichtig. Und was ich eigentlich sagen möchte, ist, das ist sogar noch ein bisschen extremer, als ihr beide das seht, was mich an dem Jahr so bekümmert hat und wirklich beschäftigt hat, dass ich das Gefühl habe, dass etwas, das ich immer für sicher gehalten habe, nämlich die liberale Demokratie, dass die total spitz auf Knopf steht. Also mir ist das noch nie so bewusst geworden wie in diesem Jahr. Natürlich auch durch die Attacken, die aus Amerika kommen, die ich auch nie für möglich gehalten hätte. Die Attacken auf Europa, aber die Attacken auch auf etablierte Systeme. Alles wird ausgehebelt, alles wird in Frage gestellt. Es ist ein starker Zug zum Autokratischen. In Russland sehen wir das sowieso und von China brauchen wir gar nicht reden. Aber dass das auch in Europa schön langsam so in die Mittelschichten hineinfiltert, dass unser politisches System vielleicht gar nicht so brauchbar ist, wie wir glauben, das stimmt mich nicht nur nachdenklich, sondern das macht mir wirklich Sorgen, weil ich einfach glaube, es gibt nichts Besseres als die Demokratie. Und wenn wir davon nicht überzeugt sind und wir dafür nicht kämpfen, ja, wer denn dann bitte sonst als wir Europäer?
Das sieht man auch im kleinen Österreich innenpolitisch. Ich meine, vor ziemlich genau einem Jahr, es war ja dann genau der Jahreswechsel, ist die Hoffnung auf eine Dreierkoalition das erste Mal geplatzt. Die folgenden Wochen, die kalten Wintermonate, Winterwochen waren geprägt von dem, dass sich viele in diesem Land ausgemalt haben, wie es ist, Herbert Kickl als Bundeskanzler erleben zu müssen. Und dem wich dann, jedenfalls habe ich das in vielen Kreisen so gespürt, eine gewisse Erleichterung, dass wir eine Regierung haben. Und dann aber auch die Einsicht, bei vielen spätestens im Sommer, dass halt allein eine Regierung zu haben, eigentlich selbstverständlich sein sollte, noch kein Ergebnis in dem Sinne ist, denn nur eine Regierung zu haben und sei sie stabiler als gedacht, oder jedenfalls ist sie da, aber das Land hat grandiose Herausforderungen. Es weht ein kalter Wintersturm um Europa und auch innerhalb von Europa. Und in Österreich sind die wirtschaftlichen Daten blamabel. Nicht nur die wirtschaftlichen Daten, weil das Mitgefühl mit der Wirtschaft, das kommt nur aus unterschiedlichen Kreisen, aber es betrifft uns alle. Das Land ist in bad shape. Und allein eine Regierung zu haben und ein Jahr lang oder ein Dreivierteljahr lang über Entbürokratisierung zu reden, um dann kurz vor Weihnachten noch ein Paket dann doch zusammen zu haben aus 110 mehr oder weniger Kleinigkeiten.
113.
Ja. Ja. Mit Zahlen doch jetzt wieder.
Die einzige, die ich mir gemerkt habe.
Also, nein. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben zu Beginn, bevor wir aufgenommen, gesagt, dass wir nicht ganz so viele Zahlen heute verwenden.
Ach so, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe mich nur aufs Geburtsdatum bezogen.
Ah ja, okay, dann okay. Aber ich finde, ein paar Zahlen sind absolut okay. Diese Phase Anfang des Jahres, eben diese Regierungsbildung, die dann gescheitert ist, das war ja für uns Journalistinnen und Journalisten, ich weiß nicht, wie es da euch gegangen ist, also ein bisschen fast so ein Rausch. Man war in so einer Dauerphase drin, man ist da irgendwie nicht rausgekommen. Als sie dann angelobt worden sind, kann ich mich noch erinnern, ist so total viel abgefallen. Das war irgendwie so, oh, jetzt bin ich durch, jetzt könnte ich eigentlich in Pension gehen. Aber was auch immer wieder mitschwingt mit dieser aktuellen Situation, ist, dass es ein bisschen wie Aufschub wirkt. Es ist quasi so die letzte Chance, bevor es vielleicht wirklich düster wird. Und das macht ja auch irgendwas mit uns. Wie seht ihr das? Oder bin ich dazu pessimistisch?
Wie Gerold gesagt hat, allein eine Regierung zu bilden mit dem einzigen Zweck, Herbert Kickl zu verhindern, ist halt zu wenig. Und man muss schon noch eines sagen, wenn wir so ein bisschen Nabelschau betreiben, wir Journalisten, wir im Standard genauso wie viele andere Kolleginnen und Kollegen, wir waren eh sehr lang, sehr geduldig mit dieser Regierung. Also sozusagen diese 100 Tage Schonfrist, mir kommt vor, dass die bei dieser Regierung länger gedauert haben. Wir haben immer gesagt, ja, eh gut, die sollen sich stabilisieren und super, dass sie einander leben lassen und jeder seine Erfolge hat. Aber im Herbst hat das dann so richtig eingesetzt, dass man halt gesehen hat, mein Gott, diese Inflation, die geht nicht runter. Und ein Betrieb nach dem anderen sperrt zu. Oder baut zumindest Arbeitsplätze im großen Stil ab, da muss doch irgendwas passieren. Und es ist halt nichts gekommen oder halt nur so schrittweise. Und das, finde ich, ist, da hast du schon recht, Daniel, das ist eine verpasste Chance, wenn wir das nicht hinkriegen, hier ein paar große Reformen zu schaffen.
Ich glaube nur, man darf nur Erwartungen auch nicht so hoch stecken. Eine Regierung kann keine Wunder bewirken. Sie kann nicht eine Wirtschaft, die in der Rezession steckt, wo aufgrund von Sachen, die auch vorher passiert sind, die Preise stärker steigen als anderswo, nicht mit Zauberstab alle irgendwie das alles lösen. Ich glaube, die Regierung ist besser als ihr Ruf. Ich glaube gar nicht daran, dass sie sich so schlecht verkauft. Es liegt daran, dass die Stimmung insgesamt in diesem Land so schlecht ist. Und da trägt wahrscheinlich schon ein Faktor bei. Wir haben eine sehr, sehr starke Oppositionspartei, geführt von einem Politiker, der, und wenn man sich das auch wiederum ein bisschen zurückschaut, auch sage ich, könnte jetzt sagen, in meine Jugend hinein, wir haben damals in den 80er Jahren, 90er Jahren, war jeder empört über Jörg Haider und dessen Rhetorik und mit welcher Aggressivität und welcher Polemik er auftritt. Wenn man heute Haider-Reden mit dem vergleicht, was Herbert Kickl hier, sagen wir, im Parlament lostritt, das ist gar nicht zu vergleichen, wie viel böser, schärfer, aggressiver, untergriffiger der Ton geworden ist. Da ist Haider wirklich, wäre heute eigentlich ein Moderator, der wahrscheinlich gar nicht mehr in diese Partei hineinpassen würde. Also es hat sich hier in diesem Diskurs wahrscheinlich auch durch soziale Medien, aber auch durch diesen wachsenden Rechtspopulismus und der Erkenntnis, dass man mit wirklich den allerschlimmsten Polemiken politisches Kleingeld wechseln kann, noch etwas verändert. Und damit treibt dieser Herbert Kickl und seine Leute, die ja genauso reden wie er, diese Regierung noch viel härter vor sich her, als es damals die Haiders FPÖ je gelungen ist.
Wobei er ja gar nicht so viel auftritt. Eigentlich braucht er sich ja nur zurückzulehnen und zuzuschauen, wie seine Umfragewerte steigen. Also er fällt mir jetzt nicht besonders durch besondere Aktivitäten auf.
Aber seine Leute sind genau, also die rundherum, die haben alle seine Sprache übernommen. Und das ist schon, das tut was auch in der Stimmung, glaube ich, in diesem Land.
Und das liegt natürlich auch daran, wo er auftritt und wo er gesehen werden will. Ich kann mich an eine Frage im ORF-Sommergespräch erinnern, er wäre ja zuletzt kaum in Erscheinung getreten. Und das mag für den ORF richtig sein oder auch für den Standard, wo Herbert Kickl seit, ich weiß nicht, wann er das letzte Interview dem Standard gegeben hat, es muss viele, viele Monde her sein. Das ist nicht entscheidend für ihn. Das ist ja auch nicht wichtig. Die Zielgruppe wird auf vermeintlich direkten Kanälen bedient, wobei, wenn man sich die YouTube-Channels der FPÖ ansieht, das sind 300.000 Follower, das ist nicht unglaublich viel, aber es ist für eine Partei unglaublich viel, wenn man den früheren Bundeskanzler Kurz außen vor lässt. Aber es sind die direkten Kanäle, die sie bespielen. Es sind natürlich viele, viele Medien, die wir nicht als solche bezeichnen würden. Rechte bis rechtsextreme Channels. Auf 1 ist einer, der öfters in unserer Berichterstattung vorkommt. Früher war das ein Nischenportal, wenn ich dann unzensuriert denke oder sowas. Da ist heute etwas entstanden, ein ganzes rechtes Medien, Ökosystem an alternativen Medien oder an Webseiten, die aussehen, als wären sie journalistische Produkte, die tägliche Bestärkung geben, dass das Leben furchtbar ist, die Regierung uns betrügt, das System furchtbar ist, am besten noch der Weltuntergang oder noch irgendwas mit dem Impfen dabei ist. Diese Unzufriedenheit wird durch so viele Stimmen vervielfältigt, keine Lösungen werden angeboten und darüber könnte man jetzt ewig jammern. Ich möchte nur noch was zum Generalverständnis auch dieser verbleibenden Zeit, die du angesprochen hast, bieten. Da höre ich oft diese Überlegung, es bleiben uns 3 Jahre, um die Demokratie abzusichern, als könnten wir sie in Bernstein gießen und sie wäre dann immer fortwährend vorhanden, mit am besten alles mit 2/3 Mehrheiten abgesichert, damit die FPÖ dann an den Hebeln der Regierung nichts mehr ausrichten könne. Man spürt aus meiner Formulierung, dass ich daran nur bedingt glaube. Natürlich wäre es möglich, jetzt Dinge zu tun, aber ich glaube, es bleiben tatsächlich 3 Jahre, nicht um abzusichern, sondern um den Menschen zu beweisen, dass Politik keinen Unterschied machen kann, dass es auch gelingt, Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Ich glaube auch, dass diese Diskussionen, die wir vor Weihnachten in der Dezemberzeit hatten, mit günstigeren Strom und die Strompreise zu entlasten, da ist unsere Wirtschaftsredaktion warnt ja auch hörend davon, was ist, wenn diese Bremse dann wieder ausläuft. Das haben wir schon einmal erlebt, dass dann die Inflation wieder reinkickt. Aber das wissend, bleibt auch da 1 Jahr, um darauf einzuwirken, dass sich was ändert. Und das sind einige Erwartungshaltungen erzeugt worden, die müssen erfüllt werden. Und diese 3 Jahre sind für die Regierung sicherlich da, Vertrauen zurückzugewinnen. Wir haben nur einen Player, wie das auch von Petra und Erik angesprochen wurden, nämlich die FPÖ, der es um maximale Zerstörung geht. So wie es Trump um die Zerstörung der demokratischen Infrastruktur in beängstigend schnellem Tempo ging, so wie er den Flügel des Weißen Hauses abgerissen hat, sieht es in den Institutionen teilweise aus. Und das ist der Bauplan für das, was die rechten Parteien Europas sich vornehmen. Die rechten und ultrarechten und rechtsextremen Parteien Europas sich
vornehmen. Die auch extrem gut vernetzt sind untereinander. Und diese internationale Komponente darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, wenn man jetzt auf die sozialen Plattformen schaut, wo das gut ausgespielt wird. Aber eben genau deshalb glaube ich ja, müsste man dieser Regierung einen Rat geben, dann wäre das wohl der, 2026 nicht zu sehr auf Umfragen zu schauen, weil es sind ja auch keine ernstzunehmenden Wahlen im kommenden Jahr. Also die nächsten großen Wahlen sind, glaube ich, in Oberösterreich 2027. Da wird es dann wichtig, vor allem auch für die ÖVP. Aber trotzdem, man könnte das kommende Jahr ja nützen, um einfach zu zeigen, wir arbeiten, wir tun, wir machen und wir bemühen uns um das Bestmögliche. Ist es schwierig jetzt irgendwie zu sagen, na, wer soll künftig über die Gesundheitspolitik entscheiden, der Bund oder die Länder und wie ist es in der Bildungspolitik und wie können wir den Energiemarkt anders aufstellen. Aber man muss es mal angehen und man muss es mal machen und ich glaube auch, dass man da so auf Sicht, vielleicht nicht gleich, aber schon auch ein Klima erzeugen kann, dass die Wählerinnen und Wähler sehen, ja, die strengen sich an, die bemühen sich, das Land auch aufzustellen, ein bisschen moderner zu machen. Das bringt mir vielleicht auch etwas. Ja. Das wäre, glaube ich, wichtig.
Ich würde gerne bei einem Punkt einhaken, den Gerold angesprochen hat. Und wenn ich es richtig interpretiert habe, dann hältst du davon auch nicht ganz so viel. Nämlich dieser Versuch jetzt, ich glaube, du hast gesagt, die Demokratie irgendwie in Bernstein einzugießen, damit sie wirklich sicher ist.
Haltbar.
Haltbar, genau, damit sie haltbar gemacht wird. Und ich finde das so unglaublich einen seltsamen Ansatz, weil das wirkt wie so ein Abwehrkampf, den man irgendwie führt. Und wo ist denn unser Selbstbewusstsein eigentlich hin? Also nicht jetzt hier im Raum, sondern als Gesellschaft, dass die Demokratie ja doch die Form ist, die vielleicht nicht die beste aller Regierungsformen ist, aber es gibt halt einfach derzeit noch keine erfundene bessere. Und stattdessen sind wir in so einem Modus drin, wo wir schauen, dass wir das, was wir haben, noch irgendwie krisensicher machen und irgendwie feuerfest abschützen. Das ist doch kein Zukunftsmodell.
Da müssen wir ehrlich sein und maßgeblich sagen, dass es Kräfte in diesem Land gibt und wahrscheinlich auch unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die diese Frage, ob ein besseres Modell schon gefunden wurde, vielleicht anders, als du das jetzt in der Frage getan hast, beantworten würde.
Möglich.
Ich habe aus vielen Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern immer mal wieder, ja, die Chinesen, aber die können halt Entscheidungen treffen, nicht? Und eine gewisse Bewunderung kommt da natürlich auch durch. Und wenn man sich beim Weltwirtschaftsforum in Davos umhertreibt, dann heißt es auch, naja, dieses, mit dem ich groß geworden bin, mit dem wir alle groß geworden sind, dieser europäische Diskurs, diese Vielfalt an Stimmen, ja, natürlich ist Demokratie mühsam und Demokratie auch manchmal langsam. Aber natürlich lohnt sich Demokratie. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Aber wir alle müssen Demokratie sein. Und wenn junge Menschen das nicht mehr erleben oder damit auch anders aufwachsen, dann haben wir auf Generationen hinaus die Grundlage der Demokratie zerstört.
Ich glaube, man sollte auch nicht die Demokratie für zu früh, für tot erklären.
Ja.
Wir erleben es, dass auch in einem Land, in einem Nachbarland, wo man eigentlich gedacht hat, da ist einer an die Macht gekommen, der die Macht nicht mehr loslassen wird, nämlich in Ungarn, wo jetzt doch die Chance besteht, dass er nächstes Jahr die Wahl verliert, weil die demokratischen Kräfte in einem Land und das wichtigste Prinzip der Demokratie bedeutet, dass man einen Mächtigen, der aus irgendeinem Grund, wo man gesehen hat, der bringt es nicht oder der ist nicht akzeptabel, dass man den rausschmeißt. Throw the rascals out. Wie das Karl Popper damals so nett formuliert hat. Und diese Möglichkeit, die bleibt, glaube ich, die ist in keinem europäischen Land bisher also verloren gegangen. In Russland natürlich schon. Und in Polen haben wir es gesehen, dass es nicht passiert ist, obwohl viele gesagt haben, nein, diese Kaczynski-Partei, die wird ewig an der Macht bleiben. Ungarn werden wir auch noch beobachten. Ich glaube auch in den USA. Ich glaube, Trump ist gerade seine Präsidentschaft ist nach knapp einem Jahr bereits in einer tiefen Krise aufgrund demokratischer Kräfte, öffentlicher Meinung, Wahlen, die es gibt und die Konsequenz, die dann daraus folgen, dass ein Präsident zunehmend unpopulär wird aufgrund seiner Politik. Also, und das Spannende ist ja, dass sich diese europäischen Rechtspopulisten als die großen Verteidiger der Demokratie erklären, die ja gegen diese Herrschaft der Eliten hier vorgehen, was in vielen Hinsicht auch zwar nicht stimmt, aber sie möglicherweise auch weniger, sagen wir, leichter dann wieder, ihre Macht ist nicht so, sie können ihre Macht nicht so leicht einzementieren, wie es, sagen wir, die echten Faschisten der 1920er, 30er Jahre konnten, die tatsächlich gegenüber der Demokratie nicht einmal ein Lippenbekenntnis abgegeben haben.
Erik, ich hoffe wirklich, dass du recht hast, weil... Ja,
das denke ich mir oft bei seinen Texten.
Weil die Geschichte schon auch die ist, also Trumps guter Freund Steve Bannon ist zum Beispiel total davon überzeugt, dass Trump nochmal an die Macht kommen wird. Ob das jetzt so kommt oder nicht kommt, aber es gibt natürlich massive Kräfte, die versuchen, das Wahlrecht oder die Bedingungen von Wahlen in den USA völlig zu verändern, so dass sie zugunsten des jetzt Regierenden ausfallen. Und das ist schon ein Schritt weg von der Demokratie. Und ich glaube auch, dass das insgesamt, was die supranationale Rechte betrifft, durchaus die Bestrebungen sind. Und insofern würde ich schon sagen, dass wir die Demokratie verteidigen müssen und dass sie durchaus quasi auf dem, ich habe zu Beginn schon gesagt, Spitz auf Knopf steht und dass es etwas ist, wo wir eine Abwehrhaltung gegen gewisse Kräfte einnehmen müssen. Aber wir werden das nicht schaffen, wenn wir unbedingt darauf bestehen, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, eh sind wir davon überzeugt, dass die Sozialpartnerschaft insgesamt eine gute Sache ist. Aber heißt das, dass die Wirtschaftskammer ewig so sein muss, wie sie ist, oder die Arbeiterkammer, oder dass man nichts reformieren muss, dass man, obwohl wir die EU-Ebene oben haben, trotzdem 9 Bundesländer haben in der Logik von 9 Bundesländern mit einem Föderalismus, der zum Teil völlig ausufert. Das sind lauter so Dinge. Ich glaube, am wehrhaftesten ist die Demokratie, wenn sie sich verändert, wenn sie auch in einer Art und Weise sich an die Moderne anpasst und flexibel ist, ohne dabei ihre Werte zu verlieren. Und die Problematik ist ja nicht nur, dass die Rechtspopulisten sich gerieren als die Verteidiger der Demokratie. Die tun ja auch so, als würden sie das Abendland retten. Ne? Also diese gesamte ausländerfeindliche Politik, die sie haben, inklusive den Fantasien über Remigration, das wird ja damit behübscht und bemäntelt, dass man die europäischen Werte und die christlich-jüdische Tradition des Europas aufrechterhalten muss, was ich schon sehr zynisch finde.
Vielleicht nur ein Satz, vielleicht müssen wir weniger oft davon reden, dass wir die Demokratie verteidigen müssen, sondern dass wir sie leben müssen.
Schön.
Aber da kommt natürlich, auch wieder diese lang andauernde Diskussion, die in Deutschland mit der AfD ebenso heftig geführt werden kann, wie wir sie seit Jahrzehnten in Österreich mit der FPÖ haben. Gibt ja dann auch immer wieder so Begrifflichkeiten wie die im demokratischen Spektrum agierenden Parteien. Also das sind Parteien, oder namentlich die AfD in Deutschland, gegen die eine Brandmauer gebaut wird, die FPÖ in Österreich, wo es längst salonfähig geworden ist, bis in die höchsten Ämter des Staates FPÖ-Politiker wählen zu können. Natürlich ist das, nach dem, wie wir sie im System akzeptieren, dann offenbar eine demokratische Partei. Und trotzdem gibt es Abstufungen und Ziele eben, die nun offenbarer sind denn je. dass es halt auch um die Zerstörung von demokratischen Strukturen geht, dass Journalistinnen, Journalisten als, das mag ich jetzt, das mögen mir welche als wehleidig auslegen, aber als ich 2017 war, das erste Mal gehört habe, dass wir eigentlich the enemy of the people sind, ja, eigentlich bin ich in den Beruf gegangen, weil das Gegenteil richtig ist. Und dass ein Präsident sich gegen seine Institutionen wendet, das jedenfalls ist eine Sache, die ich in diesem Jahr gelernt habe. Dass wir selber uns vielleicht zu sehr konserviert haben und nicht neu erfunden haben, aus Grund von Nicht-Angriffspakten und der Erkenntnis, dass man eh nichts ändern kann in Österreich und dass es sich näher da ausgeht, was Neues zu machen. Aber da kommt meine Vorarlberger Wurzel halt mit. Also bevor ich die Bundesländer abschaffen würde, würde mir schon noch ein paar Bezirkshauptmannschaften einfallen.
oder die andere. Kleinere.
Ja, aber wieso gibt es die überhaupt? Also da kann man schon drüber nachdenken. Aber solange es ein Westbundesland gibt, bin ich noch an Bord.
Also ein Westbundesland und den Rest.
Und sonst gehen wir zur Schweiz.
Ich habe ja auch nichts gegen die Bundesländer. Ich selbst bin ja überzeugte Wienerin. Und auch die pflegen ja ihre regionale Besonderheit sehr. Ich glaube nur, dass man sich vielleicht in Verwaltungseinheiten einiges überlegen könnte.
Ja, definitiv.
Was ihr jetzt gerade angesprochen habt, ist quasi diesen Umgang, diese Brandmauer, das Umgehen mit antidemokratischen Kräften. Das ist ja auch immer ein, sagen wir mal, zweischneidiges Schwert. Das birgt ja auch immer eine gewisse Gefahr. Wie wehrhaft kann quasi eine Demokratie sein, ohne ihre eigenen Ideale aufzugeben? Haben wir für das hier in Europa, hier in Österreich, definiert es, wie es wollt, einen geeigneten Weg gefunden?
Naja, vielleicht kann ich da noch was dazu ergänzen, Erik. Ich habe einen Text von dir in Erinnerung, wenn ich mich nicht täusche, nein, das tue ich nicht, der so in die Richtung ging, naja, es ist nicht sofort eine Totalkatastrophe, wenn die FPÖ mal in einer Regierungsbeteiligung wäre, so nach dem Motto, lass sie mal machen, sie werden sich selbst entzaubern. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir darüber intensiv auch in Redaktionskonferenzen diskutiert haben, weil natürlich, da schwingt die Gefahr mit einerseits, vielleicht bringt uns das auf Betriebstemperatur.
Das ist wahrscheinlich schon einige Zeit lang her. Zweimal hat sich die FPÖ auf Bundesebene entzaubert. Einmal 2002 und dann in den kommenden Jahren und dann mit Strache, was sagen wir, ungeplant, etwas überraschend war, aber auch eben das gleiche Resultat hatte. Ich glaube, man kann auf diese Entzauberung nicht immer setzen. Man muss ja genau schauen, und die FPÖ, auch wenn sie natürlich versucht, sich hier sehr einheitlich zu geben, sie ist es nicht ganz. In der Steiermark haben wir jetzt einen blauen Landeshauptmann schon seit einiger Zeit. Was er politisch macht, ist einfach zum Großteil Unsinn. Aber das Land bricht jetzt nicht zusammen. Es gibt jetzt keine katastrophalen Entwicklungen, sondern einfach nur eine wirkliche dumme Schaupolitik oder Scheinpolitik, die zum Großteil mit Hymnen und anderen Sachen, die getrieben wird. Österreich ist diese Brandmauer vor vielen, vielen Jahren zusammengebrochen. Es hat, sagen wir so, es hat nichts gebracht, es hat auch nichts geschadet. Ich glaube, wenn man sich es anschaut gegenüber anderen Ländern, gegenüber Frankreich, wo diese Brandmauer immer noch hochgehalten wird, wo aber der Rassemblement National von Le Pen praktisch genauso gleiche Zuspruch hat wie die FPÖ in Österreich. In Deutschland ist ein bisschen eine andere Situation, weil die AfD noch einmal radikaler ist. Also in einer Weise, wo die noch deutlich über die FPÖ hinausgeht, in weiten Teilen eine wirkliche Neonazi-Partei ist. Man muss sich das, glaube ich, von Fall zu Fall entscheiden. Im Moment im Europaparlament gibt es Abstimmungen, wo die EVP gemeinsam mit rechten Parteien Sachen entscheiden, die hier im Standard wir auch regelmäßig sehr kritisieren, das Aus, das Verbrenner aus und andere, die Aufweichung des Lieferkettengesetzes, die aber sicher auch einer Stimmung in Europa auch entsprechen, die ich deshalb nicht unbedingt als jetzt politisch völlig falsch abtun würde und die jetzt nicht unbedingt der Rechten jetzt direkt einen Sitz mitten am Schalthebel der Macht gibt. Und da immer zu sagen, nein, kommt nicht in Frage, kann natürlich auch zu einem Bumerang immer werden. Also das muss man wirklich sich immer ganz genau anschauen.
Also was den Extremismus der AfD betrifft, da muss man schon auch sagen, wenn wir uns den letzten Staatsschutzbericht in Österreich anschauen, der ganz klar auch aufzeigt, die Verbindungen zwischen tatsächlichen Rechtsextremen und der FPÖ, wage ich deiner These ein wenig zu widersprechen, Erik, denn ich glaube, dass die FPÖ schon sehr extreme Elemente unter sich hat und dass da auch die Grenzen nach noch weiter rechts sehr, sehr aufgeweicht sind. Und was wir halt schon noch sehen, weil du jetzt angesprochen hast, die Regierungsbeteiligung von FPÖ-Politikern und Politikerinnen in den Bundesländern, am Beispiel Niederösterreich siehst du zum Beispiel, wie halt einfach auch eine konservative Partei wie die ÖVP dann sich aufgrund von Koalitionsnotwendigkeiten oder warum auch immer in diese Schaupolitik begibt. Ja, also um den Herrn Landbauer, der die Frau Mikl-Leitner vor der Wahl noch übelst beschimpft hat, um dem irgendwie Genüge zu tun, werden dann so Dinge gemacht wie ein Genderverbot, du hast das ganz zu Beginn angesprochen, oder es gibt, weiß ich jetzt gar nicht, gibt es jetzt die Wirtshausprämie für Leute mit einer patriotischen Karte oder ist das zumindest überlegt worden?
Ich glaube, nur in der Tagespresse.
Grauslichkeiten gegenüber Asylwerbern. Also es ist schon so, dass das auch sowas ist, was konservative Parteien infizieren kann. Und das ist, glaube ich, die Problematik daran, wenn man sie reinlässt und zulässt und mit ihnen koaliert.
Ja, weil die ursprüngliche Sicht aus der ÖVP heraus, ach, die FPÖ, komm, die sind viel weniger in Vorarlberg, dann höre ich wieder auf mit den Geschichten, weil naja, der Wechsel von einer FPÖ-Koalition auf Landesebene, also ÖVP geführt und der Sausgruber dann beendet und dann auf eine Grünen-Koalition. Und ich habe den Landeshauptmann oft sagen gehört, ja, mit der FPÖ wäre es viel einfacher gewesen, da hätte man an einem Nachmittag die Koalition verhandeln, mit den Grünen ist so mühsam. Und irgendwie hat sich das ja auf Bundesebene in diesem Jahr dann auch wieder abgespielt, aber dass die FPÖ sich einfach zufrieden gibt mit dem, dass sie dann auch in Regierungsämtern sitzen darf und furchtbar wichtig ist, die Zeit ist längst vorbei. Das spürte man ja auch in diesem Jahr, weil wir auch zurückblicken wollen, sehr stark. Da war das Bedürfnis, dass die ÖVP einen Canossa-Gang macht, dass eine Kränkung ausgeglichen werden kann, viel wichtiger, als auch irgendwie Verantwortung für dieses Land zu übernehmen. Und deshalb ist die Frage, die mich wirklich beschäftigt, wie definieren wir den demokratischen Rahmen und wie perspektivisch damit umgehen, wenn jemand von innen das System in Wahrheit abschaffen, dramatisch verändern will.
Und vielleicht nur kurz zu sagen, das Experiment Kanzler Kickl, das wäre ich auch nicht eingegangen. Also ich glaube, das war ganz wichtig, dass wir das abgewendet haben, weil wenn jemand eher mit seiner Radikalität und auch seinem strategischen Denken, was ja da zusammenkommt, wirklich an der Spitze sitzt, dann wird es wirklich gefährlich.
Dann würde auch unsere Haltung zum Thema Ukraine-Krieg ganz anders aussehen, unsere Haltung als Österreich, und das hielte ich für brandgefährlich.
Wir haben in diesem Jahr überhaupt nicht darüber diskutiert, wie die Finanzierung dieser Partei auch in Wahrheit aussieht. Ich fühle mich immer noch, das gilt auch für unsere Investigativen und auch dort, wo man journalistisch weiterkommt und wo man journalistisch auf der Stelle tritt. Bei mir sehe ich zuletzt ein Bild einer Sporttasche voller Scheine in einem Kofferraum. Ich kann mich an ein Häuschen im, war das in Osttirol, wo die Goldreserven angeblich im Defregental gelagert wurden. Wir sehen bei Auf1 jetzt ungarische Banken, die da plötzlich die Spendenkonten aufnehmen etc. Aber jedenfalls sehen wir Beweise für Desinformationskampagnen in Europa, die russischer Herkunft sind. Die FPÖ hat eine Vergangenheit in der Anbiederung nach Russland, noch stärker als diese Republik insgesamt, würde ich meinen. Und das ist nicht auserzählt, das ist vielleicht auch Auftrag an uns, da einfach weiter, ja, sehr aufmerksam zu bleiben.
Ist das ein Teaser für 2026, was auf die Leserinnen und Leser zukommen könnte?
Naja.
Ich für meinen Teil habe den Arbeitsauftrag verstanden.
Wir werden dann drüber sprechen
nicht
im Podcast.
Nicht einfach, glaube ich.
Es ist nicht einfach und es ist kein Arbeitsauftrag. Es zeigt nur, auch in der Auseinandersetzung ist ja längst nicht mehr nur ein politischer Diskurs. Wenn man mit Oppositions, na gut, in Niederösterreich, also mit nicht der ÖVP und nicht der FPÖ spricht, dann merken die auch, wenn die eine Pressemitteilung aussenden, die der FPÖ nicht passt, dann beklagte sich ein maßgeblicher SPÖ-Politiker, dann wird nicht eine andere Pressemitteilung erwidert, sondern wird geklagt. Und so geht es uns ja im Journalismus auch. Die rechtlichen Auseinandersetzungen mit der FPÖ füllen wahrscheinlich mehrere Podcaststunden hier und können wir vielleicht auch mal machen. Aber das Spielfeld verlagert sich sehr oft aufs Juristische und also jedenfalls nicht auf den Versuch, irgendwas auch nur irgendwie gemeinsam und konstruktiv weiterzubringen.
Und das ist eine Entwicklung, die mir auch Sorgen macht. Ich glaube, dass diese politische ständige Delegitimierung und Desavouierung der Medien, auch der unabhängigen Medien, sich auch jetzt in das Rechtswesen ein bisschen hineingeschlichen hat. Es kommen auch viel mehr Klagen und es ist dann immer so ein bisschen eine Glücksfrage. Manche Richter weisen das auch sehr schnell ab und andere sind jetzt viel zugänglicher dazu, zu dem Gedanken, naja, die Medien, die Fake News passieren halt und dem ist sicher Unrecht geschehen. Und da entstehen auch Urteile, das hat auch der Standard erlebt, wo man sich oft auf den Kopf greift und fragt, ja, wie kann denn das eigentlich sein? Das gab es früher auch, aber ich glaube, es ist häufiger geworden.
Ich habe mich jetzt lange zurückgehalten, aber ich glaube, meine Herren, wir müssen über das K sprechen. Sebastian Kurz. In vielen Zusammenhängen.
Müssen wir wirklich?
Naja, er drängt zurück in die Politik. Ich glaube, da sind wir uns schon einig. Ja. Das ist ein Problem für die ÖVP. Da sind wir uns, glaube ich, auch, oder zumindest für die, die jetzt in der ÖVP am Ruder sind. Er hat ein kompliziertes Verhältnis zu Medien, die ihn nicht adorieren. Das weiß der Standard auch gut genug. Und ich möchte auch gerne hinweisen auf seine großen internationalen Verflechtungen, die er durchaus auch in Richtung Ungarn pflegt und die er auch durchaus in Richtung Trumps Amerika pflegt. Das ist schon auch eine Komponente, die wir im kommenden Jahr beobachten sollten.
Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eines festzustellen. Der Sebastian Kurz des Jahres 2026 oder 27 oder 28 ist nicht der gleiche von Jahr 2017 oder 19 in der ersten oder in einer zweiten Regierung. Er ist deutlich nach rechts gerückt in seiner ganzen Rhetorik, auch in seinem Freundeskreis. Er wäre heute, ist er, glaube ich, in sehr, sehr vielen Sachen von einer rechtspopulistischen Partei, auch so wie der FPÖ, kaum noch zu unterscheiden.
Ja, also ich stelle mir ein Treffen zwischen dem Bauernbund, von mir aus auch dem Wirtschaftsbund und eben den Begleitern und dem Umfeld von Sebastian Kurz vor, um zu diskutieren, hätte Sebastian Kurz noch Platz in der ÖVP. Und der Bauernbund ist dann wahrscheinlich wirklich das pure Gegenteil, aber da wären wir auch beim Sauschädel-Essen bei der Raiffeisen-Gruppe und anderen maßgeblichen ÖVP-Umfeldern oder ÖVP-näheren Institutionen, um das vorsichtig auszudrücken, passt Sebastian Kurz wahrscheinlich nicht mehr in diese Partei und wäre eine Frage, braucht Sebastian Kurz überhaupt die ÖVP oder ist die ÖVP so verzweifelt, dass sie ihn braucht? Das ist ein wechselseitiges Verhältnis und ich fürchte, auch aus der Sprache, die Erik erwähnt hatte, Sebastian Kurz herauszulesen, dass eine große Kränkung dazwischenzeitlich mitschwingt und Rache ein größeres Motiv sein könnte, das dann die Handlungen anleitet. Wir sehen auch bei Trump zwischen der ersten Amtszeit und der zweiten dramatische Unterschiede. Und die Lust jedenfalls, am öffentlichen Diskurs teilzunehmen und dass ein Altkanzler Mitte 30 nicht sagen wird, ich werde mich nie mehr über Politik äußern, das verlangt ja auch niemand. Und ich glaube, dass, aber man spürt natürlich in jedem Instagram-Posting vor allem, darauf zieht er sich zurück, wenn kein anderes Medium Interesse an Interviews hat. Aber das sind Pressereisen, das sind angelegte Medien, Efforts dabei, übrigens auch von seinem Team und von ehemaligen Wegbegleitern. Ich halte es auch nicht für zufällig, dass noch in Regierungssold stehende Leute wie Gerald Fleischmann in Podcasts sich im konkreten Fall mit der Kronenzeitung gemeinsam, Kommunikationsschienen aufbauen. Das alles, Hülfe, um im Konjunktiv zu bleiben, bei einer eventuellen Rückkehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Sebastian Kurz je in die ÖVP zurückkehren kann oder ob die ÖVP ob es auch mit drei Großspendern und tatsächlich eigenen Liste Kurz ginge, aber dass es ihn zurückzieht. Gibt es nähere Anzeichen jetzt dazu, dass es morgen, übermorgen zum Jahreswechsel soweit ist? Nein.
Ich habe es aufgebracht, ich muss es auch auflösen. Ich glaube, dass es auch schwierig ist, wenn die Verfahren, die gerade irgendwie anhängig sind, auch in Sachen Inseratenaffäre und so weiter, wenn das nicht in irgendeiner Form erledigt ist, dann glaube ich, könnte es schwierig werden.
Aber weil ihr ihn schon angebracht habt, ich bleibe jetzt kurz dabei, ist ja durchaus nicht unspannend, weil ihr habt jetzt gesagt, ob die ÖVP Sebastian Kurz braucht oder ob Sebastian Kurz die ÖVP braucht, das ist ja die eine Sache. Die Frage ist, braucht ihn das Land oder anders gefragt, wollen ihn die Wählerinnen und Wähler? Weil wenn man sich die Daten ansieht, die auch immer wieder zu Sebastian Kurz erhoben werden, auch zu Christian Kern, da wird das K von dir auch, das angesprochene K auch passen, dann ist es ja nicht so, dass der Pfeil sofort nach oben zeigt, wenn irgendwo das Wort Sebastian Kurz fällt oder der Name. Diese Zeiten scheinen ja zumindest jetzt auch vorbei zu sein. Man muss natürlich dazu sagen, es kann sich in einem Wahlkampf, wenn einmal die Kampagne wirklich läuft, auch ändern.
Er ist auch jung, er hat auch Zeit, ja. Und das ist ja auch so etwas, wenn diese Regierung nicht liefert, wenn die nicht zeigen, dass sie es können und dass sie was Gutes zusammenbringen, dann wird eine Tendenz, die es eben gibt in der Bevölkerung, und das ist die Tendenz gerade der Mittelschichten am bestehenden politischen System zu zweifeln, sich in seine Richtung drehen. Weil das kann er schon schaffen. Er ist kommunikativ sehr geschickt, er ist von einem Umfeld umgeben, die das gut können, darzustellen, ich bin die Alternative zum System. Ich kann es anders. Ich wäre der moderne Zuschnitt. Ich würde schauen auch auf eine Art, dass Österreich wieder mehr auf sich schaut in einer Art Nationalchauvinismus. Ich glaube, das hätte er ganz gut drauf. Und ich glaube, würde er zum Beispiel, das ist jetzt nur so ein Gedankenspiel, würde er eine eigene Wahlbewegung mit potenten Finanziers auf die Beine stellen, wäre er ja völlig unbelastet von irgendwelchen Parteinotwendigkeiten. So kann er sagen, was er sagen will. Da muss er auf niemanden Rücksicht nehmen. Da kann er den Leuten wirklich das sagen, was sie gerne hören wollen. Da kann er schon ein gutes Ergebnis erzielen. Und dann wird die Frage sein, mit wem wird er koaliert? Und es ist ja schon mal einer, der in Wahrheit auf dem dritten Platz gelandet ist, am Ende Bundeskanzler geworden. Also unmöglich ist sowas nicht.
Und ich glaube, dass Sebastian Kurz in diese Zeit passt, mit sehr großer Nähe zu den Tech-Bros, mit dem, was Trump jedenfalls koalitionsfähiger mit diesem Amerika und ja, und auch vom Politiktypus. Das ist ja auch ein Vorwurf, der uns Journalistinnen und Journalisten oft entgegengebracht wird. Ihr habt ihn doch alle bewundert. Es gab ja einen früheren Finanzminister, der die Fanpost selbst im Fernsehen vorgelesen hat. Zu jung, zu schön, zu intelligent. Naja, also jedenfalls gilt die Richtung ja irgendwie auch für Sebastian Kurz, dass er natürlich telegener und auch übrigens zwar wenig Widerrede und zugelassen und auf hundertprozentige Loyalität der Seinen gesetzt hat, aber wenn dann Widerrede aus dem Publikum kam, er muss sich einer Diskussion ja nicht verwehren, nur wo er hin wollte, das war damals einigen unklar. Heute ist es natürlich klarer denn je und es sind alle Wegbegleiter aus der damaligen Zeit zu großen, großen Teilen in Lauerposition.
Also zu sehr hat ihn der Standard wohl nicht bewundert und das verzeiht er uns bis heute nicht.
Ja, das ist richtig.
Richtig. Aber ich glaube auch, das ist ganz interessant, weil du gesagt hast, seine Verbindung zu diesen Tech-Bros, deren momentane Stärke, auch deren Reichtum basiert zu einem guten Teil auf diesen unglaublichen Aktienbewertungen, die durch diese Fantasie und die Begeisterung für die künstliche Intelligenz auch angefeuert wird. Und da sprechen sehr viele schon von einer Blase, die platzen könnte. Und das könnte sich auch dann auf die Kurzaktie auswirken, wenn dieser ganze Tech-Euphorie irgendwie sich als eine Schaumschlägerei erweist oder wenn es da wirklich zu einem ganz massiven Platzen dieser Blase kommt. Ja, das wäre für Sebastians Kurz-Image auch nicht gut. Das gleiche wäre die andere große wirtschaftliche Risiko, das wir auch fürs Jahr 2026 oder so uns auch anschauen müssen, ist doch diese Kryptoblase und von der ja auch dann Trump und seine Leute im Moment unglaublich profitieren. Das sind Entwicklungen, die könnten, wenn sie tatsächlich schlagend werden, ja es auch dann jemanden wie Sebastian Kurz viel schwerer machen, sein Image als erfolgreichen Unternehmer, als einen, der irgendwie die Zukunft repräsentiert, auch tatsächlich weiter zu verfolgen.
Er ist und bleibt jedenfalls für 2026 das, wofür es kein richtig gutes deutsches Sprichwort gibt, the elephant in the room.
Entschuldigung, ich habe gerade überlegen müssen, ob es da eine sinnvolle deutsche Übersetzung gibt, aber mir fällt tatsächlich auch keine
ein. Man sagt dann immer nur den Elefanten im Raum, so ja, wie bei vielen anderen Übersetzungen.
Früher war ein Porzellanladen, genau.
Ja,
aber das gibt immer gleich böse Mails. Ich habe mal gesagt, auf Deutsch übersetzt jemanden unter den Bus werfen hier im Podcast. Das hat einigen nicht sehr gefallen. Also ich glaube, das lassen wir an dieser Stelle.
Vorsicht mit Sprichworten
und Zitaten. Genau.
Wir haben jetzt über das eine K gesprochen, vielleicht der Vollständigkeit halber, das zweite K, denn es gibt ja auch einen gewissen Herrn Christian Kern, der in einer anderen Partei, nämlich in der SPÖ, immer wieder als großer Comeback-Kandidat gehandelt wird. Kürzlich war die Rede davon, dass es kurz davor sei, soweit zu sein. Das hat sich dann wieder in Luft aufgelöst. Aber wie schaut es auf dieser Seite eurer Einschätzung nach aus?
so wie bei Kurz glaube ich auch, dass Christian Kern mit einer Rückkehr in die Politik durchaus liebäugelt und dass er durchaus Lust verspüren würde, da nochmal anzutreten. Auch er hat, wenn man so will, noch die eine oder andere Rechnung offen. Ich glaube nur, dass die Situation für Kern eine andere ist. Ich glaube, bei Kern war es klar, dass die SPÖ müsste ihn auf den Schild heben. Und die SPÖ ist zwar überschaubar zufrieden mit dem jetzigen Vorsitzenden, aber ob sie diesen Schritt gehen, dass sie tatsächlich sich für Kern entscheiden und Kern auf den Schild heben, und ob er das dann tatsächlich auch wirklich durchzieht, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber es ist auf jeden Fall unangenehm für Parteichef Andreas Babler und Vizekanzler Andreas Babler, dass seine Führungsperson permanent in Frage gestellt wird. Und zwar von den eigenen Leuten.
Ich glaube, Christian Kern mag zwar politisches Talente zu haben, aber im entscheidenden Moment hat er gekniffen. Also diese Wahl gegen Kurz relativ knapp verloren hat, statt zu sagen, ich nehme dieses Duell, ich nehme diesen Kampf auf, ich werde zeigen, dass man Kurz besiegen kann, ist er davongelaufen. Und ich glaube, dass diesen Fehler lässt sich nicht mehr gut machen.
Es ist ein unvollendetes politisches Lebenswerk, in der Tat. Aber ich glaube eher, dass er die Rolle, wenn wir so kurz vor Weihnachten sind, kurz an Charles Dickens denken, und er ist der Geist der vergangenen Weihnacht. Ich sehe ihn nicht als Geist der zukünftigen Weihnacht.
Aber was mich interessieren wird, ob wir als Gesellschaft 2026 einen Weg finden, anders miteinander umzugehen, als wir es jetzt tun. Also diese Art, jeden, der einem widerspricht, sofort einen Ziegelstein auf den Kopf zu hauen oder vielleicht mit einer Klage zu drohen, das ist ja das, in was wir uns befinden. Wie kommen wir da raus? Die große Weihnachtsfrage.
Eine ganz einfache Frage, Daniel. Ja, ja. Schwierig. Warum sollte das 2026 gelingen? Was 2025 nie oder nur schlecht gelungen ist, ich glaube, die ganze Gesellschaft befindet sich in einer permanenten miesen Laune. Das war vielleicht immer schon so, aber jetzt kann halt jeder gleichzeitig Sender und Empfänger sein und kann seine Befindlichkeiten in die Welt hinaus posaunen über Social Media. Und das macht, glaube ich, schon was. Das ist auch, glaube ich, ein Teil des Problems. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass diese ganze Spirale sich immer schneller dreht und immer absurder wird, sodass immer mehr Leute aus dem aussteigen und sagen, nein, da mache ich nicht mit. Aus dieser Plattform steige ich aus, das mache ich nicht. Dass dann irgendwann einmal auch die Gesetze des Marktes gewisse Plattformen vielleicht irgendwann einmal obsolet machen. Und ich glaube jetzt nicht, dass man mit der großen gesetzlichen Keule kommen kann und sagen, ihr müsst jetzt alle lieb zueinander sein und dürft keine Bösartigkeiten mehr über Social Media verbreiten. Das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass schon, man sieht ja auch viele Junge, die dann irgendwie sagen, nein, ich brauche das alles nicht mehr. Es gibt ja auch diese Bewegung, die ist vielleicht noch nicht so groß, aber das kann schon nochmal ein Momentum kriegen, weil es den Leuten einfach reicht.
Ich werde jetzt ganz, ganz altmodisch klingen, aber vielleicht kann man irgendwo hoffen, dass es die alten Tugenden, Benehmen, Höflichkeit, Manieren, Respekt irgendwo wiederkehren. Und ich glaube, auch wir als Medien und genauso auch Politikerinnen und Politiker und alle, die in der Öffentlichkeit sind, sollten das viel offensiver einfordern. Von jedem, inklusive denen, die es ständig brechen. Dieser Satz, bitte benehmen Sie sich, Herr so und so oder Frau so und so.
Ich bin jetzt nur bestärkt, das Nachfolgende zu sagen, weil wir so kurz vor Weihnachten sind. Unsere Gehirne tendieren ja dazu, gegen Null zu extrapolieren. Wenn irgendwas ein bisschen schlimmer wird oder wie es jetzt ist, deutlich schlimmer ist, wir vielleicht in manchen Bereichen an der Talsohle sind. Es muss ja nicht heißen, dass das immer so weitergeht und dass es gegen Null geht, dass alles kaputt geht, dass dereinst alles hin ist. Aber diese andauernde Belastung führt natürlich auch zu einer extremen Gereiztheit und zu einer permanenten Dünnhäutigkeit. Also, dass man auch im eigenen Leben eine Leichtigkeit verspürt oder auch, sei es nur auf einem der kriminellen Radwege rund um den Ring, einem Fußgänger anbrüllt oder stehen bleibt und lächelt. Das macht den Unterschied. Und ich glaube, dass in Zeiten der Gereiztheit es umso schwieriger ist, eben verständnisvoll zu reagieren, Toleranz auch mal so auszulegen, dass nicht sofort auf Eskalation gesetzt wird. Und wir haben alle, sind auch durch die sozialen Medien jetzt mehr und mehr dazu erzogen worden, dass es krachen muss, dass es schnell hochgeht, dass sich sowas deutlich nach oben spielt, viral geht. und glauben wir an die Zukunft, das würde ich ja voraussetzen bei uns allen und auch bei allen da draußen. Zukunft braucht Zuversicht. Wenn wir nicht an die Zukunft glauben, dann funktioniert wahrscheinlich so vieles nicht, dann sind wir wieder zurück bei der Demokratie, die dann auch nicht funktioniert. Und diese Übereinkunft im Alltag stärker zu leben, dann würden es ja an die 9 Millionen Menschen dann auch tun und dann würde man das auch spüren irgendwo. Das ist mein sehr, sehr frommer, zugegebenermaßen Wunsch für 26, aber ich fürchte, dass es bei uns im Kleinen beginnt und es ist momentan sehr, sehr schwer, weil wenigen danach zumute ist.
Johann Nestroy hat ja schon der Misogynie ein Denkmal gesetzt und das Gstanzl geschrieben, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Das ist jetzt wie lang her? Über 200 Jahre. Und sie steht immer noch und der Komet ist auch nicht gekommen. Also vielleicht können wir uns daran aufrichten.
Das ist doch ein schönes Abschlusszitat für diese Runde. Bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, frohe Weihnachten von alle hier. Ich glaubt, da würden sich alle anschließen. Seien Sie lieb zu Ihren Liebsten daheim und vielleicht ein bisschen mehr Verständnis auch in den Feiertagen. Auch für die, die einem ganz nahe stehen. Sicher nicht die schlechteste Idee. Vielen Dank an euch drei fürs Vorbeikommen und auch an euch. Frohe Weihnachten.
Sehr, sehr gerne.
Ebenso. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken. podcast@derstandard.at ist die Adresse. Morgen melden wir uns noch einmal mit einem abschließenden Weihnachtsspecial bei Ihnen, hier bei Thema des Tages. Es geht um Filme und Serien, die sich ausgezeichnet für die freien Tage rund um Weihnachten eignen. Wir haben auch zwei spannende Gäste mit, das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören heute, bis zum nächsten Mal.